Wir wollen ja gemeinsam Epheser 6 hineinschauen. Und in Epheser sagt Paulus, erklärt er von Kapitel 1 bis 3, warum wir dies sind, was wir sind, als Kinder Gottes. Und in Kapitel 2 lesen wir, in Epheser Kapitel 2, Vers 8, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Nochmal Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Ja, Geschwister, wenn wir diese lebendige Hoffnung in uns haben, einmal bei ewig bei ihm zu sein, führt es uns in tiefe Dankbarkeit. Weil von uns aus könnte dies nie geschehen. Es ist und bleibt Gottes Gabe, Gottes Gnade, ein Geschenk Gottes. Und es ist auch eine Sicherheit, die wir haben. Wir werden einmal bei ihm sein, wenn wir diese Gnade erfahren haben. Aber weil wir diese Gnade erfahren haben, sagt Paulus in Kapitel 2, Vers 19 und bis 22 und erklärt unser Bürgerrecht, unser Ziel. Und er sagt, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Ja, wenn wir Kinder Gottes sind, aus Gnade errettet, wir haben, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Auf Erde sind wir Fremdlinge, auf der Durchreise. Wir sind, so wie es das Wort sagt, ein heiliger Tempel Gottes. Ein heiliger Tempel, das heißt Gott in uns. Jesus sagt, es ist gut, dass ich gehe, damit der Heilige Geist komme. Und der Geist Gottes in uns und wir als Tempel des Heiligen Geistes. Und als solcher ist es für Paulus bewusst, einfach wird es nicht sein. Für Paulus ist es bewusst, was es heißt, auf Erde zu leben als Fremdling. Und er erklärt in Epheser, ihr seid nicht allein. Gott ist mit euch. Ihr habt alles bekommen, um einen Kampf zu bestehen. Ein Kampf zur Ehre Gottes. Und genau dies wollen wir heute anschauen. Epheser 6, die Verse 10 bis 18. Ich möchte das gerne lesen, aber vorher möchte ich nochmal mit uns beten. Ja, aber Vater, danke für deine Gnade, welche du uns offenbart hast durch deinen Sohn Jesus Christus. Aber du hast uns so sehr geliebt, dass du deinen Sohn gegeben hast. Du hast uns so sehr geliebt, dass du deinen Sohn gegeben hast, damit jeder, der an ihm glaubt, nicht verloren geht. Danke für diese Gnade, welche du uns offenbart hast. Danke für dein Wort, welches wir haben. Und Herr, wenn wir jetzt gemeinsam in dein Wort hineinschauen, finde du unsere Augen, damit wir sehen die Wunder aus deinem Wort. Amen. Ja, wir wollen Epheser 6, Epheser 10 bis 18 lesen. Wir haben ja schon den ersten Teil mal schon durchgenommen, vor nicht so langer Zeit. Wir werden heute den zweiten Teil durchnehmen und ein anderes Mal dann den dritten Teil. Aber ich möchte den ganzen Text lesen, 10 bis 18. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegen den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit aller Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Paulus endet diese Gedanke mit diesem so wichtigen Punkt. Nochmal Vers 18, indem ihr zu jeder Zeit betet. Und darum geht es schlussendlich. Eine Abhängigkeit von Christus. Eine Abhängigkeit von Gott. Diese Abhängigkeit, die sich so oft ja zeigt, auch in unserem Leben, durch unser Gebetsleben. Ja, unser Gebetsleben ist auch ein Indiz, inwiefern bin ich wirklich abhängig von Gott. Diese Abhängigkeit von Gott geht leider in dieser Wohlstandszeit, in der wir uns befinden, oft verloren. Wir sind oft selbstsicher. Unsere Sicherheit bauen wir auf weltliche Sachen. Aber Paulus geht es genau um was anderes. Es geht um dies, was ewig bleibt. Und die Menschen, die ewige Perspektive haben, werden dementsprechend auch vieles erleben, weil da ist jemand, der nicht interessiert ist, dass eine Körperschaft ganz zu Ehre Gottes leben will, dass der Einzelne ganz zu Ehre Gottes leben will. Und so beginnt ja Paulus diesen Text und er warnt, er sagt, da gibt es eine, Vers 12, gegen den wir einen Kampf haben. Und unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Da wird über einen geistlichen Kampf geredet, über einen realen Kampf, der gegenwärtig ist, um uns zu vernichten. Aber Gott hat uns nicht alleine gelassen. Und genau darum nochmal schließt Paulus diese Text mit, bleibt in der Abhängigkeit von Gott Gebet. Aber wir lesen ja dreimal einen Befehl. Vers 10, seid stark in dem Herrn. Vers 11, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes. Vers 13, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Also Gott gab uns etwas, damit wir diesen Kampf auf Erde ganz praktisch leben können. Überleben, mehr als nur überleben, als Sieger voranzugehen. Aber es heißt wiederum, seid stark. Nicht stark nach menschlicher Weise, seid stark in dem Herrn. Und weil ihr stark in dem Herrn sein wollt, braucht es etwas dazu. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Nicht ein Teil. Die ganze Waffenrüstung Gottes. Und wir werden jetzt noch sehen, diese Waffenrüstung Gottes ist nicht von menschlicher Art und Weise. Es ist durch und durch, in all seine Elemente, ist es göttlich von Gott gegeben. Wir aber müssen es wahrnehmen. Und dann nochmal sagt er, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Das haben wir letztes Mal ja gesehen. Es geht darum, in Bereitschaft zu bleiben. Und dieser Gedanke der Bereitschaft kommt immer und immer wieder vor. Wir werden heute die Verse 14 und 15 anschauen. Wir werden drei Teile dieser Waffenrüstung sehen. Der erste Teil, ich möchte noch mal Vers 13 dazu lesen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Und dann, so steht nun fest. Und da beginnt alles. So steht nun fest. Er beginnt diese ganze Waffenrüstung mit diesem einen Punkt. Steht fest. Er nimmt ja dieses Bild eines Soldaten, einen römischen Soldat, ein Bild, der in der damaligen römischen Reich allgegenwärtig war. Er nimmt dieses Bild, um etwas Geistliches zu erklären. Genauso wie ein Soldat einen Auftrag hat, eine Aufgabe hat. Genauso wie ein Soldat trainiert sein muss, für den Dienst dementsprechend zu leben. So seid auch ihr Christen. Ihr seid Soldaten, aber in einem geistlichen Sinn. Und er nimmt dieses Bild eines Soldaten und erklärt, genauso wie der Soldat seine Waffenrüstung hat, so habt auch ihr eine Waffenrüstung, eine geistliche Waffenrüstung. Und nochmal, das haben wir ja letztes Mal gesehen, ein Soldat braucht den ganze Waffenrüstung. Ein Soldat kann ja nicht sagen, ich brauche mein Gewehr nicht. Du kannst das vielleicht überleben ohne Gewehr, aber einen Angriff zu leisten wirst du nicht können. Wir kommen noch zum Schwert des Geistes. Nächstes Mal. Und so auch da erklärt er, was ein Soldat braucht. So lesen wir, so steht nun fest, in was? Eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Das erste Teil der Waffenrüstung, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Paulus, er sieht diese Soldaten, und ganz zentral den ledernen Leibgürtel, welcher ein römischer Soldat hatte. Bevor ein römischer Soldat seine Waffe anlegte, legte er sich einen Gürtel um die Lenden, der seine Kleidung zusammenhielt und an dem die Waffen dann befestigt wurden. Der Waffengürtel gibt dem Soldat Bewegungsfreiheit. Also dieser Waffengürtel war extrem wichtig, um Bewegungsfreiheit zu gewährleisten. Das Schlimmste wäre, wenn der Ganze nicht zusammen wäre, ständig links und rechts, es bewegt sich alles. Ich glaube, die eine von uns, wo im Militärdienst waren, die können vielleicht auch noch ein bisschen darüber reden. Ja. Man hat ja diese Taschen rundherum und wenn man rennt, dann bewegt sich da alles. Ja. Und darum haben die moderne Armee heute nicht mehr diese ganze rund um ihre Hüfte, sondern mehr an den Brust, ja, damit man tatsächlich besser bewegen kann. Aber genau dieses Bild benutzt er. Christen, ihr braucht eine geistliche Gurt, umgürtet mit Wahrheit. Aber vor, dass wir jetzt umgürtet mit Wahrheit, wir müssen sehen, es geht auch da um Bereitschaft. Bereit zu sein, ein Soldat oder auch ein Arbeiter, der sich seinen Gürtel anlegte, macht er sich bereit für den Kampf oder für den Dienst. Und so sollten auch wir ständig bereit sein, wachsam, standhaft in Bezug auf diese Berufung, welche Christus uns gegeben hat. In Lukas Kapitel 12, Lukas 12, Vers 35 lesen wir, Lukas 12, ihr dürft gerne eure Bibel auch öffnen. 12, 35 und 36 haben wir ähnliche Gedanken. Und da geht es ja auch um Wachsamkeit, Bereitschaft. Und so lesen wir Vers 35 und 36 von Lukas 12. Eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lichter brennend. Und seid Menschen gleich, die ihren Herrn erwarten, wenn er von der Hochzeit aufbrechen wird, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Nochmal Vers 35, eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lichter brennend. Diese Lenden umgürtet ist ein Symbol der Bereitschaft. Also ein Christ soll ständig diese Gürtel anhaben. Aber was ist diese Gürtel? Nochmal Vers 14, so steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Es ist der Gürtel der Wahrheit. Ja, und auch dies kann man auf unterschiedliche Art und Weise verstehen. Das kann man verstehen, wahrhaftig zu sein und durch Wahrhaftigkeit auch eine gewisse Autorität zu haben. Aber wie bin ich wahrhaftig? Indem ich mir eine gewisse Wahrheit halte oder eine Wahrheit mich zu eigen mache. Ja, welche Wahrheit? Jesus sagt, Johannes 14, 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, denn durch mich. Ich bin der Weg und die Wahrheit. Es ist schlussendlich genau dies. Christus anzuziehen. Christus, mit Christus sollen wir voller sein. In Römer 13, Vers 14 lesen wir, sonst zieht den Herrn Jesus Christus an. Und wenn es um unseren Herrn Jesus Christus geht, es geht ja um diese Wahrheit, welche er schlussendlich symbolisiert, welche er gelebt hat. Und schlussendlich geht es um Gottes Wahrheit, sein Wort. Ein Christ kann nur dann geistlich kämpfen, wenn er in der Wahrheit verwurzelt ist. Und was heißt es, in der Wahrheit verwurzelt zu sein? Es bedeutet, nach Gottes Wort zu leben und sich nicht von Täuschungen, Lügen, Oberflächlichkeit, Weltlichkeit beeinflussen zu lassen. Ich glaube, wenn wir diesen letzten Satz gehört haben jetzt, ja, wie schnell sind wir doch gefangen von dies, was nicht Christus meint. Wie schnell haben wir Wege, wo so weit entfernt sind von Christus. Wir kommen noch gerade dazu. Aber es geht darum, innere Reinheit und Ehrlichkeit. Die Wahrheit muss nicht nur gekannt werden. Ein Mensch kann das gesamte Wort Gottes auswendig können und trotzdem nicht in der Wahrheit leben. Die Wahrheit muss nicht nur gekannt, sondern auch gelebt werden. Lebendig in uns. Christen sind aufgerufen, ehrlich, aufrichtig und ohne Heuchelei zu leben. Nochmal ehrlich, aufrichtig und ohne Heuchelei. Im Psalm 51, Vers 8a lesen wir, siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten. Wahrheit im Innersten. Fassaden sind vor Gott ein Gräuel. Ein Gräuel. Wenn äußerlich alles stimmt, aber innerlich wir praktisch tot sind. Es geht um das Innere. Ja, und diese Wahrheit, diese Garantie für Bewegungsfreiheit können zerstört werden. Durch was? Das haben wir ja letztes Mal auch kurz gesehen, wie der Teufel handelt. Aber oft durch falsche Traditionen. Vielleicht denkt man, ja, Tradition, das kann ja gut sein. Traditionen sind ja nicht per se schlecht. Aber wenn sie die Wahrheit ersetzen oder verdrehen, führen sie Menschen weg von Gottes Willen. Wenn Traditionen über Gottes Wort stehen, wenn Maßstäbe, welche eine Tradition von uns erwartet, der aber in Widerspruch oder auf Kosten von göttlicher Wahrheit geht, dann ist diese Tradition extrem gefährlich. Und das ist interessant zu sehen, Galater, Korinther, bei den Galater, da war äußerlich wahrscheinlich vieles sehr gut. Äußerlich waren sie wahrscheinlich ziemlich perfekt. Aber dann sagt Paulus, ich befürchte, dass alles keinen Sinn hatte bei euch. Weil es war ein anderes Evangelium. Und bei den Korinther, die in gewisser Hinsicht so weltlich waren, oh ja, Paulus geht in aller Härte zu den Korinthern. Vier Briefe hat er ihnen schlussendlich geschrieben. Zwei haben wir im Wort Gottes. Er kämpft für diese Gemeinde. Er war lang in Korinth. Aber er sieht viel Hoffnung in diese Gemeinde, weil sie immer noch ein gewisses Fundament haben. Wie was? Das Wort Gottes, das Evangelium. Und so warnt Paulus von Gesetzlichkeit, falsche Traditionen. Nochmal, Traditionen dürfen gut sein. Manchmal gibt es auch gewisse Gemeindeordnungen, die man einhaltet, um sich von etwas zu schützen. Aber oft, genau da steckt der Gefahr, stehen diese Regeln über Gottes Wort. war mal bei einem Mittagessen eingeladen, nach dem Gottesdienst. Und Geschwister, das war eine Tragödie. Das Essen war gut. Aber es war eine Tragödie. Ja, ich könnte sagen, fast ein Skandal. Aber das gesamte Essen wurde geredet über die Leute im Gottesdienst. Der eine, was für Frisur hatte, der andere, wie lang der Rock war, der andere, wie kurz der Rock war, der andere, ja, was hat er jetzt für ein komisches Hemd angehabt und so weiter und so fort. Und wisst ihr, über was nicht geredet wurde? Ja, über der Predigt, ja. Und wisst ihr, wer Freude hatte? Der Teufel selbst. Der Teufel hatte Freude gehabt. Aber nicht Christus war im Zentrum, sondern alles andere. Alles Christus. Ja, aber nicht, dass wir jetzt denken, jetzt können wir kommen, wie wir wollen. Ja? Nein, Geist Christi, die Gesinnung Christi in uns. Und Jesus, er kritisiert ja die Pharisäer genau darum, weil sie menschliche Tradition über Gottes Wort stellten. In Markus 7, Vers 8, ihr müsst nicht öffnen, da steht, ihr gebt das Gebot Gottes preis und haltet an der Überlieferung der Menschen fest. Die Überlieferung stand über Gottes Wort. Eine zweite Art, wie diese umgürtende Wahrheit bei uns nicht möglich ist, scheinheilig zu sein. Ein doppeltes Leben zu führen, ein Leben in Heuchelei zerstört die Wahrheit, weil es eine Diskrepanz zwischen Wort und Taten gibt. Und ja, da gibt es ein bekanntes Zitat, ich glaube, es wurde auch schon über diese Kanzel mal erwähnt, eine Person, die nicht Christ ist. Es war Gandhi. Und er sagte, ich mag euren Christus, aber ich mag eure Christen nicht. Eure Christen sind so unehrlich. Oder anders als eure Christus. Anders als eure Christus. Ich hoffe, wir verstehen diese Gedanken, ja? Ein doppeltes Leben. Und Jesus warnt auch diesbezüglich in Matthäus Kapitel 23. Matthäus 23, auch da diese ganze Diskussion mit den Schriftgelehrten und Pharisäern. Und in aller Klarheit sagt Jesus, 23, Vers 27, Matthäus 23, 27. Wehe euch, ihr Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr getünkten Gräber gleich, die äußerlich zwar schön scheinen, inwendig aber voller toten Gebeine und aller Unreinheit sind. Schon hart, nicht, diese Verse? Das sind harte Verse. Äußere Fassade ist da. Äußerlich stimmt alles. Aber innerlich? Genau da nochmal der Psalmist. Was sagt er? Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten. Das ist die göttliche Wahrheit. Das Innere will Gott. Genau da sagt auch der Psalmist in Psalm 139, Vers 23. Prüfe meine Niere, prüfe mein Innere. Ich glaube, das darf auch unser Gebet sein. Herr, zeig mir, wo ich in eine gewisse Heuchelei hineinkomme. Zeig mir, wo ich falsch stehe. Zeig mir, wo ich gewisse Sachen toleriere, die nicht dich meinen. Oder besser gesagt, Sachen tolerieren, die mich entfernen von dir. Ja, es ist die Sünde, die uns ja trennt von Gott, diese bewusste Sünde. In Jesaja 59, Vers 2 sagt Gott, das Volk Israel, eure Verschuldungen trennen euch von eurem Gott. Wenn wir anfangen, Sünde zu tolerieren, Sünde zu verharmlosen, das geschieht schneller, als wir denken. Ich war letztens in einem Gespräch mit einer ganzen Gruppe von Christen, das war in Deutschland. Interessant, in diesem Gespräch kam heraus, dass ja, auf einmal wurde vieles so bagatellisiert. Ja, es ist doch nicht so schlimm, weil wir leben ja immer noch in dieser Welt. Das stimmt, Geschwister, wir leben in dieser Welt, aber seid nicht gleichförmig mit dieser Welt, sagt Gott. Das war gar nicht so einfach, da einen Weg zu finden, um auch dies zu erklären, ja, was ist jetzt erlaubt und was nicht, weil schlussendlich muss es ja durch den Geist Gottes auch kommen. Aber Paulus warnt genau in Epheser Kapitel 4, sagt er Vers 30, und betrübt nicht, oder lasst uns Vers 29 noch dazu nehmen, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen. Schon interessant, nicht? Kein schlechtes Wort. Unser jüngster Sohn, der kam nach Hause mit so einem gewissen Wort, wo wir zu Hause nicht benutzen. Ja. Aber interessant, er hat schon eine Erklärung gehabt, dass er es trotzdem benutzen darf. Aber er benutzt es nicht mehr, also seid getrost. Ja. Aber so schnell geschieht es. Und wie oft haben auch wir so Ausreden nicht? Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist, zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, für den Tag der Erlösung. Geschwister, sehen wir, welches Privileg wir haben als Christen. Wir sind versiegelt im Geist. Und weil wir versiegelt sind, glauben wir auch, dass keiner uns dies wegnehmen kann. Das ist Gottes Gnade. Und dieses Siegel hat Gott gesetzt. Und weil er es gesetzt hat, will keiner uns wegnehmen. Aber, und dieser Aber ist eine Warnung an uns, betrübt nicht den Heiligen Geist. Lebt nicht in einer falschen Sicherheit. Ich bin erlöst, nichts kann mir dies wegnehmen. Und dann, ich kann machen und tun, was ich will. Es ist ja nicht so schlimm. Würde ein Christ dies sagen? Wir sagen es vielleicht nicht, aber denken es noch zu schnell. Sind wir einfach ehrlich mit uns selbst. Nochmal Vers 30, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. So sollten wir uns gegenseitig begegnen. So sollten wir auch die, wo draußen sind, begegnen. Aber wie schnell betrüben wir den Geist? Weil wir uns trennen von der Wahrheit? Weil wir vielleicht ein doppeltes Leben führen? Wir müssen sehen, die Wahrheit bleibt an sich unzerstörbar. Aber wir können uns selbst von ihr abkoppeln. Wenn wir falsche Traditionen, ein doppeltes Leben, Lügen, Angriff gegen Gottes Wort anfangen zu tolerieren, Gottes Wort in Frage zu stellen, hat Gott wirklich so gemeint? Und deshalb, genau darum, sagt Paulus so klar, so steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Mit Wahrheit. Das heißt aber wiederum, wir müssen die Wahrheit auch erkennen. Und also kennen. Was ist Wahrheit? Gottes Wort ist Wahrheit. Wenn wir über Wahrheit reden, kommen wir später, nächste Mal, kommen wir zum Schwert des Geistes. Wenn wir sehen, da geht es auch ums Wort Gottes. Aber da ist mehr das Apologetische. Diese Verteidigung des Glaubens. Aber bevor ich das Wort verteidigen kann, muss ich es mir erst eigen machen. Es muss ein Teil von mir sein. Gehen wir zum zweiten Teil der Waffenrüstung. Vers 14. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Brustpanzer der Gerechtigkeit. Der Brustpanzer war extrem wichtig. Er schützt die lebenswichtigen Organe. Und genauso geistig, Gerechtigkeit schützt unser geistliches Leben. Ein Soldat ohne Brustpanzer wäre völlig ungeschützt gegen Angriffe auf Herz, Lunge und Bauch. Ein einziger Treffer könnte tödlich sein. Ja, das kennen vielleicht die Soldaten unter uns. Da gibt es auch so etwas Unangenehmes in der Schweizer Armee, namens Splitterschutzweste. Aber diese Splitterschutzweste ist extrem wichtig. Viele Soldaten, zum Beispiel jetzt in Israel, diese ganze Auseinandersetzung in Libanon, in Gaza, ohne diese Westen wären sie heute nicht da. Ja? Also diese Westen sind von extremer Wichtigkeit. Und Paulus nimmt genau dieses Bild, diese Weste, als wo so wichtig ist fürs Überleben, für Standhalten im Kampf, das Festzustehen im Kampf. Und er übertragt das auf unser geistliches Leben. Ohne die Gerechtigkeit, die wir in Jesus haben, wären wir schutzlos gegen die Anklagen Satans, gegen Schuldgefühle und gegen Zweifel an unserer Rettung. Genau darum geht es ja. Es geht ja um Gerechtigkeit. Vielleicht sagt der eine oder andere, ja, aber es geht ja doch um die Art, wie ich lebe. Also heißt gerecht. Wir müssen sehen, da geht es ja primär um eine Waffenrüstung, welche Gott uns gab oder gibt. Also etwas, was Gott uns gibt. Und Gott gab uns Gerechtigkeit. Und da müssen wir sehen, unsere eigene Gerechtigkeit reicht nicht aus. Nur die Gerechtigkeit Jesu schützt uns. Gerechtigkeit bedeutet, vor Gott als schuldlos oder vor Gott als gerecht zu gelten. Können wir von uns aus vor Gott gerecht sein, Geschwister? Ich will ein Nein hören. Nein, danke. Aber ich hoffe, wir verstehen auch, warum. Römerbrief. Wir nehmen es ja in der Gebetsstunde durch. Wir sind schon bald durch den Römerbrief. Aber da haben wir in aller Klarheit gesehen, wie Paulus zu dieser Schlussfolgerung kommt. Er zitiert das Alte Testament in Römer Kapitel 3, Vers 10 bis 12. Das ist eine wichtige Schlussfolgerung. Er nimmt ja verschiedene Gruppen durch. Er nimmt den Mensch, den Gott nicht kennt. Er nimmt den Mensch, der meint, er kennt Gott. Er nimmt die Juden, welche das Gesetz bekamen, und erklärt, ihr alle ohne Ausnahme sind was. Vers 10, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen, nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Also wenn jemand da im Raum ist und er sagt, ja, irgendwie werde ich es mal vor Gott bestehen. Garantiere dir jetzt schon, du wirst nicht bestehen können durch eigene Gerechtigkeit. Vielleicht bist du ein guter Mensch. Das kann ja sein. Ist ja schön. Vielleicht hast du eine hohe moralische Werte, welche du einhaltest in dein Leben. Aber ich sage dir eins, wenn wir Gottes Maßstab nehmen, dann hast du jede einzelne der 10 Gebote gebrochen. Jede einzelne ohne Ausnahme. Ohne Ausnahme. Stimmt? Und genau das zeigt uns. Das Gesetz zeigt uns, Mensch, du kannst nicht vor Gott gerecht dastehen. Du kannst aber trotzdem durch Jesus Christus, durch ihn allein. Und so lesen wir Vers 23 vom Römer. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Die Sünde trennt uns von Gott. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Und da kommt nochmal diese Frage zurück. Warum ist genau darum, diese Brustpanzer der Gerechtigkeit so wichtig? Jesus hat das Gesetz erfüllt und alles, was das Gesetz erwartet. Und so lesen wir Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt sind aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das haben wir in Epheser Kapitel 2 gelesen. Nochmal Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Durch Gerechtigkeit haben wir bekommen, haben wir erlangt, durch Gnade. Und das bedeutet was? Ganz praktisch. Wir müssen nicht und können nicht aus eigener Kraft gerecht sein, sondern dürfen in der Gerechtigkeit Jesu ruhen. Geschwister, das ist auch seelsorgerlich so wichtig, dass wir in dieser Gerechtfertigung bewusst ruhen können. Dieses Verständnis, dass kein Macht dieser Welt uns dies wegnehmen kann. Und wenn der Feind, und das ist ja ein geistlicher Kampf, uns mit Schuldgefühlen oder Versagen angreift, können wir ihm entgegen: Ich bin durch Christus gerechtfertigt. Aber wir dürfen das Erste auch nicht vergessen. Wir haben gesagt, umgürtet mit Wahrheit. Auf dem Moment, wo wir uns diese Wahrheit zu eigen machen, dann wird auch eins diese Rechtfertigung, gerecht durch Christus, uns so groß. Und genau darum hassen wir dann auch die Sünde, ganz bewusst. Wir leben nicht aus eigener Leistung, sondern aus Gnade. Und das gibt, Geschwister, Friede und Sicherheit. Friede und Sicherheit. Weil oft nochmal denken wir, ich muss. Du kannst aber nicht. Du kannst nicht aus eigener Kraft. Satan, wir lesen ja, er ist der Ankläger. Und wir müssen sehen, er hat kein Recht über uns. Er klagt uns an vor Gott. Und Christus ist der, der uns verteidigt. Und Satan ist doch der, der dir sagen will, du bist nicht gut genug. Gott kann dich so nicht mehr lieben. Deine Sünden sind viel zu groß, dass du überhaupt vor Gott bestehen kannst. Habt ihr auch diese Gedanken und Gefühle schon mal gehabt? Aber die Wahrheit ist ganz anders. Jesus hat all unsere Schuld vergeben. Er hat für alles bezahlt am Kreuz von Golgatha. Ja, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wir gehören jetzt Gott und nicht mehr Satan. In Kolosser 2, da lesen wir doch so wunderbar. Kolosser 2, Vers 14. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete, als er so die Herrschaft und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Nehmen wir uns dies auch für unseren Alltag. Wenn wir Kinder Gottes sind, dürfen wir diese Anklage des Teufels nicht wahrnehmen. Und Geschwister, es ist wichtig, dass wir diese Wahrheit uns aneignen. Nochmal, viele Christen haben Angst vor Gott. Warum? Und ein Punkt, das habe ich schon mal erwähnt, da über den Kanzel. Aber wenn du zu Gott gegangen bist mit deiner Sünde, mit deiner Schuld, mit deiner Vergangenheit, es ist nicht so, dass es Gott egal ist, sondern er hat diese Schuld, Jesus hat diese Schuld auf sich genommen. Alles. Dieser Preis war sehr, sehr hoch. Dieser Opfer Christi war nicht eine Nebensache. Christus sagt am Kreuz von Golgatha: Eli, Eli, lema sabachthani, warum hast du mich verlassen? Dieser Punkt, wo sogar Gott der Vater nicht in der Gegenwart des Sohnes sein konnte, weil unsere Schuld auf ihm kam. Das war keine Nebensache. Aber dieser Akt von Golgatha, wo wir mit unserer Schuld zum Kreuz gingen, dann wurde uns alles vergeben. Stimmt's? Amen. Alles wurde vergeben. Aber oft vergeben wir uns selbst doch nicht, stimmt's? Oft kommen wir vor Gott und sagen, Herr, damals, weißt du noch? Und Gott hat ein Problem mit euch. Ja, wir wissen, Gott ist souverän, er ist allgegenwärtig. Aber wenn es um unsere Sünde geht, welche vergeben worden sind, ist Gott vergesslich. Ich hoffe, wir verstehen uns jetzt. Im tiefsten Meer wurde unsere Schuld geworfen, unsere Sünde geworfen. Wie sagt der Corrie ten Boom so schön, Fischen verboten. Da, wo es tief, tief im Wasser ist, müssen wir nicht fischen gehen. Das heißt genau dies. Wenn es vergeben worden ist, ist es vergeben. Du bist frei von dieser Schuld. Frei. Und wenn du Zweifel hast an deiner Errettung, erinnere dich daran, deine Gerechtigkeit kommt von Jesus, nicht von dir selbst. Und deine Sünde, er hat alles auf sich genommen. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit bedeutet, dass wir durch Jesus vor Gott gerecht sind. Unsere Rettung hängt nicht von unseren Leistungen ab, sondern von dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Satan kann uns anklagen, aber er hat kein Anrecht mehr auf uns. Wenn du das glaubst und verinnerlichst, kannst du in Freiheit und Sicherheit mit Gott leben. Achtung, wenn jetzt jemand sagt, ja, da kann ich machen und tun, was ich will. Wenn du dies dachtest, ist die Frage, hast du das Kreuz wirklich verstanden? Ein Christ wird nicht so denken. Wir sollten uns täglich erinnern, ich bin gerecht durch Jesus, nicht durch meine Taten. Jesus hat mich freigesprochen. Satan hat kein Recht mehr auf mich. Dieser Mut zur Heiligkeit, weil wir gerecht sind, wollen wir auch heilig leben und Gott gefallen. Nicht aus Angst, sondern aus Liebe. Durch Gottes Gnade. Also wir sehen diese Brustpanzer der Gerechtigkeit. Wichtig es ist, dieser Schutz, welcher wir haben durch das Kreuz von Golgatha. Wir kommen zum dritten Teil, letzter Teil für heute. Dritter Teil der Waffenrüstung, das lesen wir in Vers 15. Ich lese nochmal den Anfang. So steht nun fest, und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Und er sagt da, die Füße gestiefelt. Und da geht es nochmal, dieses Bild der römische Soldat. Er nimmt dieses Bild der Schuhe eines Soldaten. Und ein Soldat damals, diese Schuhe waren extrem wichtig. Wir legen doch auch hohen Wert, wenn wir wandern gehen, auf gute Schuhe. Ich will uns mal sehen, mit römischen Schuhen durch die Alpen wandern. Ja, ja gut, die waren anders gebaut, ja. Aber ein römischer Soldat hatte spezielle Sandalen, sie werden auch Caliga genannt, mit dicken Sohlen und Nägeln für besseren Halt. Also man hat da Nägel hindurchgeschlagen, ob das so angenehm war, ich weiß es nicht, ja. Aber für einen besseren Halt. Gute Schuhe war im Kampf, ohne gute Schuhe war er im Kampf schutzlos. Auf rutschigem Boden hätte er leicht das Gleichgewicht verloren. Und für den römischen Soldat war Mobilität entscheidend. Ein Soldat musste stabil stehen und gleichzeitig bereit sein, sich schnell zu bewegen. Ein römischer Soldat konnte pro Tag, nicht erschrecken, ungefähr 40 Kilometer marschieren. Und nächsten Tag auch wieder. Ja, vielleicht sagt der andere, ja, das ist ja ein Marathon, ich habe kein Problem. Probier mal. Ja, mobil war sehr wichtig. Und dazu brauchte es gute Schuhe. Und dieser römische der Soldat, diese Schuhe waren von extremer Wichtigkeit, das war von sehr hoher Qualität. Es gibt aber Schuhe, die noch eine bessere Qualität haben im Wort Gottes. Jetzt nicht geistlich. Das Volk Israel in der Wüste. 40 Jahre waren diese Schuhe perfekt. Ich suche immer noch diese Lade, wo ich mir diese Schuhe kaufen kann. Das wäre einfach genial. Ja. Aber wir sehen, nein, das war Gott selbst, wo sein Volk hindurchgetragen hat. Zurück zu Paulus. Er nimmt dieses Bild, welches sie kannten und wie wichtig diese Schuhe war, und er nimmt das als Bild für Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Also erstmal brauchen wir einen festen Stand im Evangelium, damit wir nicht wanken oder stürzen. Gleichzeitig müssen wir bereit sein, und darum geht es ja, das Evangelium zu verbreiten, wo immer Gott uns hinsendet oder hinstellt. Wo wir auch sind, müssen wir bereit sein. Und darum geht es da. Nochmal, und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft. Der Punkt Bereitschaft, das haben wir ja vorher schon gesehen, so steht nun fest, Vers 13, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Also Bereitschaft, also es ist eine ständige Bereitschaft für was? Nochmal, Vers 15, für das Evangelium des Friedens. Also wir müssen gestiefelt sein oder angezogen sein mit dieser Bereitschaft, das Evangelium weiterzugeben. Es gibt kein besseres wahrscheinlich Bild, wo Paulus benutzt, als dies zu gehen. Zu gehen. Wie lautet der Missionsbefehl? Geht hin in alle Welt. 1. Petrus 3, Vers 15, da steht 3,15, 1. Petrus 3,15, seid allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, mit Sanftmut und Ehrerbietung. Seid allezeit bereit. Es geht ja um, gehen geht hin in alle Welt. Aber dann wiederum, da wo du bist, da wo Gott dich hineingestellt hat, sei bereit. Und es steht nochmal Petrus 3, Vers 15, Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Also ein Christ ist ein Mensch, der allzeit bereit ist, das Evangelium weiterzugeben. Nein, nicht jeder von uns ist der Evangelist. Stimmt's? Es gibt die geborene Evangelisten unter uns und da sehen wir, welche wunderbare Gabe es auch ist. Egal, wo sie sind, sie werden mit dem Person, der neben ihnen steht, sei es an Busstation, im Zug, im Flugzeug oder egal wo, sie werden mit dieser Person über die frohe Botschaft reden. Ob er es will oder nicht. Aber es ist eine Gabe, ein Geschenk. Aber dies soll uns keine Ausrede, ja gut, ich habe dieses Geschenk nicht, darum mache ich es nicht. Nein, seid allerzeit bereit. Dieses Wort gilt uns alle. Mit uns mal ganz offen fragen. Wann hast du letzte Mal über diese Hoffnung, der in dir ist, mit anderen geredet? Wie oft schämen wir uns? Haben wir einen Grund, uns zu schämen? Es gibt keine andere rettende Botschaft als nur Jesus Christus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Diese Botschaft muss in aller Welt. Es ist die Liebe zu den verlorenen Menschen, dass wir nicht schweigen. Ich weiß, viele wollen es nicht. Die Christen, ach, sie und ihre Mission. Sie und ihre Jesus. Aber es ist diese Passion in uns, dass wir nicht schweigen können, weil es ja keine andere rettende Botschaft gibt, als nur Jesus Christus. Die Menschen brauchen Jesus. Und genau da sagt Paulus, weil ihr Wahrheit habt, weil ihr diese Brustpanzer der Gerechtigkeit, weil ihr gerechtfertigt worden seid, jetzt geht. Geht. Diese Botschaft muss raus. Das Evangelium muss in aller Welt. Weil es gibt keinen anderen Weg als nur das Kreuz von Golgatha. Römer 5, Vers 1 lesen wir: Da wir nun gerechtfertigt sind aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Jesus. Was lesen wir da? Nochmal Vers 15. Für das Evangelium des Friedens. Was ist das Evangelium des Friedens? Frieden mit Gott. Ist es nicht dies, was unsere Menschheit so sehr braucht? Und ja, Geschwister, es liegt an uns. Es liegt an jeder einzelne von uns in diesem Raum. Jeder einzelne. Diese Botschaft zu leben, weil wenn man 1. Petrus 3, Vers 15, es sind die Menschen, die merken, du bist komisch. Positiv, ja. Und die Frage, warum bist du so, wie du bist? Du bist zuvorkommen. Du fluchst nicht. Du bist voller Hoffnung. Du bist voller Zuversicht. In allem hast du ein positives Wort. Warum bist du so, ja, so lieb? Und so weiter und so fort. Und du sagst, das bin ich nicht, das ist Christus in mir. Hä? Ja, Christus. Weil wenn du mich wirklich kennst, puh. Aber Christus in mir, das heißt genau dies, werdet voll Geistes. Und dann hast du die Möglichkeit, ja, Christus hat mich verändert und gab mir Zuversicht und Hoffnung. Er wird auch dich ändern können. Aus Gnade. Ja, es liegt an uns alle, ohne Ausnahme. Das heißt wiederum, fest im Glaube zu stehen. Aber es ist schlussendlich auch dieser Missionsbefehl. Es ist Missionsbefehl an der Gemeinde. Geht hin in alle Welt und predigt diese einzige rettende Botschaft. In Römer 10, Vers 15 lesen wir, Römer 10, Vers 15, da betont ja Paulus auch da, wie wichtig es ist. Weil wenn die Leute nicht gehen, wie werden die Menschen sich bekehren? Vers 15, wie sollen wir sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandert werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Friede. Friede mit Gott. Und das ist eins noch sehr wichtig. Vielleicht, wenn es genau darum geht, geht hin alle Welt, ein Zeugnis abzulegen. Denken wir so oft menschlich. Und wir denken, was denkt der andere über mich? Aber der Herr sagt, du musst nicht nach menschlicher Art und Weise diese Botschaft bringen, sondern nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Spricht der Herr, der Herrscher, durch Gott. Wo das Christentum sich verbreitet hat durchs Schwert, was ist dann geschehen? Es war der Untergang, diese frohe, rettende Botschaft. Wo aber die Missionare in aller Welt gingen, ohne Schwert, gab es eine Erweckung weltweit. Durch Gottes Geist. Ja, wir Christen denken oft sehr militärisch. Ja, Achtung, Paulus auch. Aber er vergeistlicht es. Und so sollten auch wir sein. Soldaten Christi zu sein, heißt Christus anzuziehen. Und wie Christus diese frohe Botschaft brachte, wo er sich selbst am Kreuz geopfert hat, um unsere Willen, so haben auch wir diesen Auftrag da auf Erde. Solange es noch Tag ist, diese frohe Botschaft zu einer verlorenen Welt zu verkündigen. Ich fasse zusammen. Wir haben drei Punkte gesehen. Wir haben angefangen, Bereitschaft. Alles beginnt in Bereitschaft. Und in dieser Bereitschaft heißt was? Diese Wahrheit Gottes dir eigen zu machen. Diese Wahrheit Gottes dir eigen zu machen. Da haben wir es. Es ist Christus selbst. Und dann wiederum, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Du bist gerecht durch Christus. Gnade. Aber diese Gerechtigkeit bewusst auch wahrzunehmen für unseren Alltag. Und dann der dritte Element, geht hin in aller Welt und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Solche sollen wir sein. Frieden untereinander, weil Christus unter uns ist. Und diese Friede zu verkündigen in aller Welt. Amen. Ich möchte mit uns beten. Ja, aber Vater, wir danken für diese so wunderbare Wahrheit, welche wir heute durchnehmen dürften. Diese Wahrheit, du hast uns alles gegeben, um in diese Welt als Sieger voranzugehen. Du selbst hast durch deinen Sohn uns herausgeholt aus dieser Welt. Von diesem Moment leben wir nicht mehr uns selbst, sondern wir leben Christus in uns. Ein Leben ganz zu deiner Ehre. Und als solcher hast du uns als Botschafter hineingesetzt in diese Welt, um diese frohe Botschaft ganz bewusst zu leben und zu verkündigen. Nicht zu schweigen über diese wunderbare Hoffnung, die in uns ist. Aber da ruft auch Paulus die Gemeinde, diese Wahrheit bewusst wahrzunehmen. Dies immer vor Auge zu haben, wir sind gerecht aus Gnade. Und weil wir gerecht sind aus Gnade, haben wir eine Bewegungsfreiheit. Auch diese Botschaft in aller Welt zu verkündigen. O Herr, ich möchte für uns alle beten, dass wir nach Hause gehen, gestärkt und ermutigt. Gestärkt und ermutigt. Ein Leben ganz zu deiner Ehre zu führen, wegzulegen, was nicht dich meint, die Lüge wegzulegen, falsche Traditionen wegzulegen, falsche Gewohnheiten wegzutun und bewusst ein Leben zu führen, wo es um dich geht, Herr. Und diese Wahrheit so real wird, nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und so beten wir, Maranatha, Herr, komme bald. Amen.